Also der liebe Gott ist einfach wunderbar. Er hat mir jetzt einen sehr, sehr schönen Auftakt geschenkt für die Predigt. Weil eine Freude habt ihr jetzt schon eben erlebt, durch die Kindergeschichte. Und der liebe Gott hat heute noch mehr Freude für uns. Lasst uns mal aufschlagen, unseren Merktext für heute, Psalm 119, Vers 162. Da steht bei mir: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Viele von euch wissen ja, dass ich in diesem Sommer auf der Sommerbibelschule in Bogenhofen war. Und Bruder Martin Pröbstle hat genau diesen Text als Leittext über die ganze Woche gestellt. Ich freue mich über dein Wort wie jemand, der große, fette Beute macht. Und das wünsche ich mir auch für uns heute Morgen, dass wir alle nach Hause gehen mit großer Beute aus dem Wort Gottes. Die Bibel ist ja eine wahre Fundgrube, eine richtige Schatzkiste. Und da hat Jesus einmal ein Mini-Gleichnis erzählt. Das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, es ist nur ein Vers in Matthäus 13, Vers 52. Da sagte Jesus: Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, also wir, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und da sind wir heute Morgen gespannt, wenn wir die Bibel mit frischen Augen lesen, was für große Beute sie heute für uns bereithält. Aber zuerst habe ich eine Frage. Ich hatte jetzt zwar keine Kindergeschichte, aber ich stelle die Frage mal an unsere Kinder. Habt ihr schon einmal etwas gesucht? Ja. Was denn? Muss man erst mal nachdenken. Fällt euch was ein, was ihr schon mal gesucht habt? Ja, Julia? Ein Buch? Naomi? Ein verlorenes Huhn? Ein Huhn, jawohl. Was habt ihr noch so gesucht? Na, Julia sucht viel. Ein Spielzeug? Ja, Ruben? Ein ferngesteuertes Auto? Clara? Ein Schlüssel, jawohl. Naomi? Die schlechte Mathearbeit hatte sich verlegt irgendwie, ne? Brauchte man die noch mal? Ja, zur Unterschrift. Ja, und jetzt stelle ich die Frage mal an die Erwachsenen. Ich setze mal voraus, dass alle schon mal etwas gesucht haben. Was sucht ihr denn so? Portemonnaie, habe ich gehört. Schlüsselbund, genau. Frieden suchen wir, jawohl. Jetzt wird es schon ganz, ja, also nicht mehr nach Gegenständen. Also mir ist neulich ein Buch in die Hände gefallen und das habe ich auch gelesen, weil es trug einen sehr interessanten Titel und war ein Buch über das Älterwerden. Und das hieß Das Hörgerät im Azaleentopf. Also ein Hörgerät habe ich noch nicht, aber ich habe eine Brille, die ich gerne suche. Und diese Brille ist immer da, wo ich gerade nicht bin. Aber wie der Bruder Schioppo schon sagte, man kann auch etwas ganz anderes suchen als Gegenstände. Zum Beispiel eine Arbeitsstelle. Oder auch eine neue Wohnung. Die sollte möglichst bezahlbar sein, in angenehmer Gegend. Man kann ein Urlaubsziel suchen. Dazu kann man ganze Kataloge wälzen. Man kann einen Ehepartner suchen, möglichst nicht aus dem Katalog. Wir alle wissen also, wie es ist, wenn man etwas sucht. Mit großer Energie und auch mit großer Hoffnung, das Gesuchte auch zu finden. Wisst ihr, dass auch Gott auf der Suche ist? Und er sucht schon sehr lange und immer wieder aufs Neue. Das ging schon im Paradies los. Gott sucht Adam. Ein paar Seiten später in der Bibel sucht Gott Kain und versucht, ihm ins Gewissen zu reden und ihn abzuhalten von einem großen Unrecht. Kurz vor der Sintflut sucht Gott wieder Menschen. Menschen, die sich noch etwas von ihm sagen lassen wollen und denen er einen wichtigen Auftrag anvertrauen kann. Und Gott findet Noah. Gott sucht etwas, was für ihn sehr wertvoll ist. Er hat es auch nicht verlegt, wie die Mathearbeit. Er hat es auch nicht verloren. Und trotzdem ist es verloren. Gott sucht Menschen. Im Alten Testament sucht sich Gott ein Volk. Das Volk Israel. Immer wieder geht er diesem Volk nach, was ihm immer wieder wegläuft. Gott sendet seine Propheten. Und zum Schluss sendet Gott seinen Sohn mit einem ganz bestimmten Auftrag. Und Jesus selbst formuliert diesen Auftrag glasklar in Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und wenn Jesus sucht, dann tut er das sehr gründlich, unermüdlich. Er lässt sich auch nicht so schnell entmutigen. Er sucht mit vollem Einsatz, unter Einsatz seines Lebens. Und er macht bei seiner Suche auch nicht Halt vor hoffnungslosen Fällen. Was ist denn ein hoffnungsloser Fall? Ich denke, wir kennen das alle. Zum Beispiel im Bereich der Medizin. Eine unheilbare Krankheit. Und die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches. Es werden alle Medikamente eingesetzt. Es wird die ganze moderne Medizin eingesetzt. Und trotzdem bleibt es eine unheilbare Krankheit. Oder wir kennen auch Menschen, von denen heißt es, die sind völlig beratungsresistent. Was heißt denn das? Das heißt, sie wollen sich von niemandem etwas sagen lassen. Man kann ihnen auch nicht wirklich helfen, weil sie wissen alles selber am besten. Manchmal denken wir auch im Gebet, das ist ein hoffnungsloser Fall. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als einmal der Bruder Kurt Hasel uns besucht hat, hier an dieser Stelle ein Gebetsseminar abgehalten hat. Da hat er uns erzählt, es gab einmal einen Menschen, für den hat er jahrzehntelang gebetet, immer wieder gebetet. Und eines Tages hat er sich gedacht, das ist ein hoffnungsloser Fall. Da rührt sich überhaupt nichts. Vielleicht ist es doch besser, meine Gebetsliste ist ja sehr lang, wenn ich diesen Namen mal streiche und durch jemand anders ersetze, der das ja auch notwendig braucht. Und dann hat Bruder Hasel aufgehört zu beten. Und was soll ich euch sagen? Kurze Zeit später hat sich dieser Mensch bekehrt. Und da hat Bruder Hasel nur gesagt, danke, lieber Gott, dass du nicht so ungeduldig bist und so ein kurzsichtiges Zeitverständnis hast wie ich. Und dass deine Liebe einfach so groß ist, dass sie nicht Halt gemacht hat, dass sie nicht aufgehört hat. Es gibt eine gute Nachricht. Jesus ist der Spezialist für hoffnungslose Fälle. Und mit so einem hoffnungslosen Fall, den seine Mitmenschen schon lange abgeschrieben hatten, der in ihren Augen gar keinen Pfifferling mehr wert war und mit dem auch keiner wirklich etwas zu tun haben wollte, mit diesem hoffnungslosen Fall wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und wir finden ihn im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Erstmal nur die ersten beiden Verse. Und Jesus zog hinein und ging durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und er war reich. Hier wird uns also ein Mann vorgestellt mit Namen Zachäus. Und er wird uns näher beschrieben mit zwei Attributen. Erstens, er war ein Oberzöllner und zweitens, er war reich. Nur so weit erst einmal. Beides stellt ein Problem dar. Die Zöllner und gar die Oberzöllner waren damals im Volk extrem unbeliebt, ja sogar verachtet. Sie dienten ja unter der verhassten Besatzungsmacht. Und wenn sie es in ihrem Amt zu Reichtum gebracht hatten, so ging das nicht mit rechten Dingen zu. Denn nicht umsonst sagt Johannes der Täufer zu den Zöllnern auf ihre Frage: Meister, was sollen wir denn tun? Da antwortet er: fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und Zachäus war sehr reich. Was sagt uns denn die Bibel sonst noch über Reiche? Wir bleiben dazu im Lukasevangelium. In Lukas Kapitel 12 erzählt uns Jesus ein Gleichnis. Das kennt ihr alle, das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Der weiß gar nicht mehr, wohin mit seinem ganzen Reichtum. Er will noch größere Scheunen bauen und als es dann ans Sterben geht, da merkt er, er kann nichts mitnehmen. In Lukas 8 finden wir das Gleichnis vom Sämann. Ihr könnt jetzt gar nicht so schnell blättern, wie ich das erwähnen werde, weil im Lukas-Evangelium wird uns ganz viel über Reiche gesagt. Und in Lukas 8, da hören wir von Menschen, unter denen das Wort unter die Dornen gesät wird. Und da heißt es, die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort. Und in Lukas 18, das ist ja genau ein Kapitel vor Lukas 19, was wir jetzt lesen, da kommt der reiche Jüngling zu Jesus. Und er geht traurig wieder weg, denn er war sehr reich. Als Jesus das sah, wie er traurig geworden war, sagt er: wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Das sagt Jesus über Reiche. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Und die Jünger entsetzten sich. Ihr werdet auch gleich einen Schreck kriegen. Ich frage euch mal, wer von euch kennt denn die Geschichte? Neben dem Stadttor in Jerusalem, da gab es noch so ein Geheimtor, das man Nadelöhr nennt. Wer kennt diese Geschichte? Naomi, Ruben, habt ihr noch nie davon gehört? Das wundert mich. Ich dachte, das ist sehr bekannt. Durch diese kleine Pforte konnte ein Mensch nach Einbruch der Dunkelheit, wenn das große Stadttor schon geschlossen war, noch hineinkommen. Und ein Kamel konnte man mit Mühe unterdrücken und schieben, gerade noch so hineinbringen. Diese Geschichte ist sehr bekannt. Aber ich muss euch leider sagen, diese Theorie ist eine mittelalterliche Tradition. Ich war ganz perplex, als Bruder Pröbstle uns das sagte. Bruder Pröbstle hat nämlich erzählt, dass archäologische Ausgrabungen gar kein Extrator neben dem Stadttor bestätigen konnten. Und das bedeutet jetzt, Jesus meint genau, was er sagt. Ich habe euch jetzt etwas mitgebracht. Meine größte Nadel. Das ist diese Stopfnadel, die allergrößte, die ich habe. Ein Kamel habe ich nicht dabei. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass ein Kamel durch dieses kleine Loch hier hindurch passt? Jesus meint genau, was er sagt. Er nimmt das größte Landtier, was es damals im Volk Israel gab, und ein klitzekleines Löchlein. Wahrscheinlichkeitsrechnung für Dorin. So wahrscheinlich ist es, dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Das geht gegen Null. Kein Wunder, dass die Jünger sich entsetzten. Und wir entsetzen uns auch, wenn uns bewusst wird, was Jesus hier eigentlich sagt. Besonders, wo wir uns doch oft auch reich dünken bei uns selber. Ja, wer kann dann selig werden? Und Jesus antwortete, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und damit sagt Jesus, Erlösung ist ein Wunder, ein Geschenk Gottes. Der Mensch kann dazu keinen noch so kleinen Beitrag leisten. Wir passen einfach nicht durch das Nadelöhr hindurch. Und jetzt bleibt für uns eine Frage offen. Ist Erlösung für Zachäus, den Reichen, möglich? Jetzt frage ich euch, wie schaut es denn heute Morgen bei euch aus? Wer von euch fühlt sich reich gesegnet? Nahezu alle. Ja, sind wir dann reich? Dann können wir uns ja gut mit Zachäus identifizieren. Wollt ihr denn eigentlich lieber reich oder lieber Zöllner sein? Eine interessante Frage. Wir haben ja gerade festgestellt, dass die Reichen im Lukas-Evangelium nicht besonders gut wegkommen. Die Zöllner kommen besser weg. Zum Beispiel in Lukas 18. Da gehen zwei Menschen in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und der Pharisäer informiert Gott über seinen untadligen Lebenswandel. Er ist reich und bedarf nichts. Und er verachtet den Zöllner. Der Zöllner erkennt in der Gegenwart Gottes seine ganze Verlorenheit. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und der Zöllner geht gerechtfertigt nach Hause. Und jetzt lasst uns mal aufschlagen. Lukas 7, Verse 29 und 30. Da geht es um Johannes den Täufer und Vers 29 steht, und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten Gottes Rat wider sich und ließen sich nicht von ihm taufen. Wie sieht es bei uns aus? Geben wir Gott Recht, indem wir sagen, ja Herr, dein Urteil über mich ist richtig, ich bin ein armer, sündiger Mensch und habe nichts vorzuweisen vor dir, arm, jämmerlich, blind und bloß. Wie es in dem Lied heißt, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Wir haben jetzt die Frage, wer gewinnt bei Zachäus die Oberhand? Der Reiche oder der Zöllner? Wir kehren zurück zu Lukas 19, Vers 3. Und da steht bei mir, und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht, wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Zachäus will Jesus gerne sehen. Am Ende von Kapitel 18 gibt es noch jemanden, der Jesus gerne sehen wollte. Der Blinde, der am Eingang von Jericho saß und bettelte. Als der mitkriegt, dass Jesus von Nazareth gerade vorbeizieht, da fängt er an zu schreien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Umstehenden fahren ihn an. Sei still, hör auf so zu schreien. Wir wollen hören, was Jesus sagt und nicht, was du da schreist. Aber der Blinde lässt sich nicht beirren. Er schreit noch viel mehr, noch viel lauter. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus bleibt stehen. In dem ganzen Tumult und Getümmel hört Jesus den Hilfeschrei einer Seele. Und Jesus erfüllt den Herzenswunsch des Bettlers und macht ihn sehend. Und dann geht Jesus weiter. Er weiß nämlich, da ist noch jemand, der mich sehen will. Zachäus. Eine Frage. Wollen auch wir gerne Jesus sehen? Mir geht es oft so, und ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Ich schaue auf zum Himmel und stelle mir vor, wie es ist, wenn Jesus wiederkommt. Und manchmal scheint die Sonne. Groß und hell und strahlend. Und ich versuche hineinzuschauen und denke immer, sein Angesicht ist heller als die Sonne. Und ich kann nicht einmal in die Sonne hineinschauen. Ich möchte aber so gerne Jesus anschauen können, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit. Und das geht nur, wenn in dem Augenblick neue Augen geschenkt werden. Wir können aber trotzdem Jesus heute schon anschauen. Wir können ihn im Wort betrachten, mit den Augen des Glaubens. Nicht so sehr, wie er aussieht, sondern wie er ist. Ist euch das aufgefallen? In Vers 3, da steht, Zachäus wollte Jesus gerne sehen, wer er wäre. Es geht nicht darum, wie Jesus aussieht. Das wird uns in allen vier Evangelien nirgends berichtet, wie Jesus aussah. Ob er braune oder schwarze Augen hatte, nicht ein Wort darüber. Es wird aber ganz viel darüber berichtet, wie er ist. Wollen auch wir Jesus gerne sehen, wie er ist? Da gibt es ein altes adventistisches Lied unserer Pioniere. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Wend deinen Blick hin auf Jesus. Schau voll in sein wundervolles Gesicht. Und die Dinge der Welt werden seltsam verblassen in dem Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Es ist das Lied Nummer 253 in unserem Liederbuch und wir wollen es am Ende miteinander singen und achtet besonders auf den Refrain. Wir halten also fest, Zachäus wollte Jesus gerne sehen. Das ist wohl wahr. Aber in Wirklichkeit ist da noch etwas anderes. In Wirklichkeit ist nämlich Jesus gekommen, um Zachäus zu sehen. Jesus bleibt genau unter dem Maulbeerbaum stehen, auf dem sich Zachäus im Blätterdickicht versteckt hält. Und Jesus schaut Zachäus an. Was für ein Blick! Was für ein Augenblick! Muss das gewesen sein? Ich frage euch, habt ihr das auch schon einmal erlebt, dass Jesus extra euretwegen stehen geblieben ist? Das kann eine Predigt sein, das kann ein Wort bei der Andacht sein, wo es mir vorkommt, als sei das direkt für mich geschrieben. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie es bei mir war. Das liegt schon einige Zeit zurück. Ich war lau geworden und hatte mich Schritt für Schritt von Jesus entfernt. Die ganze damalige Gemeinde war weitergezogen. Bloß ich war zurückgeblieben. Und da blieb Jesus stehen und ist mir nachgegangen wie der gute Hirte dem verirrten Schaf. Und er hat mich zurückgeliebt zu sich und in meine Gemeinde. Und Schwester White schreibt den Satz: Jesus wäre auch für einen einzigen Menschen gestorben. So wertvoll sind wir in seinen Augen. Und ich habe das auch so empfunden. Jesus ist für mich stehen geblieben. Stimmt unserem Gott ein Loblied an? Wir haben es eingangs gesungen, das Lied 45. Und mit lautem Jubelruf wollen wir Gott preisen. Dazu gibt es Grund genug. Ein Grund ist, der Zöllner in Zachäus hat gewonnen, nicht der Reiche. Zachäus hat verstanden, dass Jesus extra für ihn gekommen ist und sogar bei ihm persönlich in seinem Hause einkehren will. Und Jesus will immer ganz persönlich zu dir kommen und ganz persönlich bei dir wohnen. Und Zachäus nimmt Jesus als den Herrn seines Lebens an. Wir lesen es in Vers 8. Herr, im Griechischen steht da Kyrie. Siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Lukas verwendet hier im Griechischen, das hat uns auch Bruder Pröbsle erklärt, den Aorist. Das ist eine Verlaufsform, die ausdrückt, ich tue es gerade jetzt. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vielfältig zurück. Ich tue es gerade jetzt. Habt ihr das gewusst? Mir war das mal wieder neu. Interessanterweise sieht das Schwester White genauso, obwohl sie gar kein Griechisch konnte. Sie schreibt im Leben Jesu auf Seite 546, noch ehe Zachäus Jesus begegnet war, hatte er begonnen, was ihn als echten Büßer auswies. Noch ehe er von Menschen beschuldigt wurde, hatte er seine Sünde bekannt. Er hatte sich dem Wirken des Heiligen Geistes überlassen und die Lehren auszuführen begonnen, die für das alte Israel im Alten Testament ebenso geschrieben waren wie für uns. Die Volksmenge murrte, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und die Rabbis blickten abschätzig und verächtlich auf das Geschehen. Aber Zachäus war von der Liebe Jesu überwältigt und nahm ihn als Herrn seines Lebens an. Und hier bewahrheitet sich, was Jesus gesagt hat. Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ein Reicher kann, dank der Gnade Gottes, sehr wohl in das Himmelreich kommen. Und dann? Wie geht es dann weiter? Nun, Jesus zieht weiter von Jericho hinauf nach Jerusalem. Und am Sonntag zieht er dann unter lauten Hosianna-Rufen in Jerusalem ein. Das ist der Beginn der Passionswoche. Man könnte meinen, Jesus habe den Sabbat bei Zachäus verbracht. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein starker Gedanke. Schwester White schreibt dazu im Leben Jesu 548, nicht allein Zachäus wurde gesegnet, sondern mit ihm seine ganze Familie. Christus ging in sein Heim, um ihn in der Wahrheit zu unterrichten und seine Familie in den Dingen des Reiches Gottes zu unterweisen. Und jetzt kommt's. Durch die Verachtung der Rabbis und der Gläubigen war es Zachäus und den Seinen der Besuch der Synagoge verwehrt gewesen. Zachäus konnte sabbats nicht mehr in die Synagoge gehen. Doch jetzt versammelten sie sich als die bevorzugteste Familie in ganz Jericho in ihrem eigenen Hause um den göttlichen Lehrer und lauschten aufmerksam Jesu Worten. Und obwohl ich dieses Jahr das Leben Jesu im Stück gelesen habe, habe ich diese Feinheiten mal wieder überlesen. Wie ging es nun weiter? Jericho und Jerusalem sind ja nicht allzu weit voneinander entfernt. Und auch Bethanien, wo Jesus in der Passionswoche ja dann den Lazarus auferweckt hat, liegt ja ganz nahe bei Jerusalem. Können wir uns vorstellen, was Jesus in der Passionswoche empfand, als er hörte, dass die in Jericho gerade Weihnachten feierten? Ja, ihr habt richtig gehört, in der Bibel wird Weihnachten gefeiert. Und zwar genau so, wie Schwester White es uns auch empfiehlt. Da wurde an die Türen von Jericho geklopft, ganz besonders an die Hütten der Armen. Hier, wir haben hier ein Geschenk für dich, vom Oberzöllner. Das muss Jesus unglaublich gefreut haben. Große Freude auf dem Weg zum Kreuz. Und auch diesen Gedanken unterstreicht Schwester White in Signs of the Times 1896, da schreibt sie: Das Beispiel von Zachäus war für Christus ein höchst wohltuendes Zeichen und ein Unterpfand, während er seinen Weg fortschritt. Jetzt habe ich meine letzte Frage an euch. Wollen auch wir Jesus glücklich machen? Eine Möglichkeit, Jesus glücklich zu machen und auch uns selbst, ist, dass wir gerne und oft in seinem Wort lesen, um ihn darin zu sehen, wie er ist. Und dass auch für uns das Wort des Psalmisten wahr wird, Psalm 119, Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Amen.